gibt kein Wirtschaftsgut auf der Welt, in dem so viel Kapital gebunden ist wie die Immobilie. Und es wird kaum ein Wirtschaftsgut so schlecht vorbereitet gebaut wie die Immobilie, weil kaum jemand denkt darüber nach, was die Immobilie bezwecken soll, was der Inhalt sein soll, wie der Nutzen ausgelegt wird, wie dauerhaft es ist, wie nachhaltig es ist. Und für mich war das irgendwie sonnenklar. Wenn ich also viele Millionen in die Hand nehme, und wir reden wirklich von großen Summen, da muss ich da vorne ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Wissen akkumulieren zu dem Thema.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist der Stefan Bohne-Winkel. Und damit wird das ein echtes Schmankerl für Immobilienliebhaber, denn wir haben heute einen echten Professor für Immobilienprojektentwicklung hier. Er erzählt uns, wie er begonnen hat, Immobilien zu entwickeln, das Wort Unternehmensimmobilien in Deutschland groß zu machen und zum Schluss ein Unternehmen mit 4,5 Milliarden Assets under Management erfolgreich verkauft hat. Herzlich willkommen, Stefan.
Freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich heute riesig, weil ich endlich mal eine ganze Menge über Immobilien lernen darf. Kannst du dich ganz, ganz kurz beschreiben?
Ja, ich bin 59 Jahre alt noch, habe 4 Kinder, bin glücklich verheiratet, bin Unternehmer und gleichzeitig Hochschullehrer. Das heißt, das, was ich mir so theoretisch ausdenke, darf ich da praktisch dann auch umsetzen. Und habe auch das Glück, in der Immobilienwelt gelandet zu sein. Das ist mehr oder weniger zufällig entstanden, aber der Beruf macht mir große Freude, immer noch große Freude. Ich bin leidenschaftlich Projektentwickler. Und freue mich da auch, Studierende ausbilden zu können und ihnen was mitgeben zu können auf dem Weg.
Cool. Es ist zufällig entstanden mit dem Immobilienbereich. Also ich muss ja schon sagen, wir hatten ja das Vorgespräch. Du hast ja trotzdem sehr stringent darauf hingearbeitet und vor allem sehr akademisch und sehr wissenschaftlich. Und das finde ich ja, hatte ich hier schon mal einen Gast, finde ich super beeindruckend. Aber da kommen wir gleich zu. Kommst du aus einem Unternehmerhaushalt? Also war dir das schon in die Wiege gelegt oder war das Zufall?
Ja, auf jeden Fall. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater in dem Fall hat verschiedene Firmen gehabt, vom Landmaschinenhandel bis zur Immobilienentwicklung auch. Wow. Ist aber auch nur durch Zufall in die Immobilienwelt geraten, weil er Hallen hatte, die nur saisonal gebraucht worden sind und die man dann in den Zeiten, wo sie nicht gebraucht worden sind, untervermieten konnte. Und so ist man in das Vermietungsgeschäft eingestiegen. Aber das war alles sehr regional fokussiert und auch nicht nachhaltig so gesehen.
Aber das heißt, Unternehmertum war schon tagtäglich irgendwie zugegen. Er war immer irgendwie Unternehmer und hat irgendwas gemacht, was Unternehmerisches.
Richtig, ja.
Hast du auf dem Schulhof, in der Schule schon das Talent dafür entdeckt und irgendwas auf dem Schulhof gedealt? Oder war das so, ich meine, manche haben ja sowas, ne? Die sehen einfach Einkaufspreise, Verkaufspreise und fangen dann an, irgendwas zu handeln. Hast du sowas in der Kindheit?
Das nicht. Was ich gemacht habe in der Schule war zum Beispiel, ich habe eine Schülerzeitung gegründet in der Schule, in der ich dann gelandet bin. Relativ frisch, mit 14 Jahren und die hieß L'Esprit, die Zeitung, und dort habe ich Anzeigen verkauft an regionale Gewerbetreibende, die halt über Anzeigengeschäft sich gehofft haben, eine Frequenz zu erzeugen, und habe dann mit der Schreibmaschine diese Schülerzeitung aufgebaut, und damit haben wir kein Geld verdient, aber wir konnten zumindest die Druckkosten bezahlen, sie kostenlos abgeben und ab und zu eine Pizza essen gehen. Also das war so das, was ich gemacht habe in der Schule.
Das ist ja unternehmerisch. Wo bist du zur Schule gegangen? Also wo kommst du her?
Ich bin geboren in Koblenz und bin da zunächst auch in die Schule gegangen und bin dann mit 14 gewechselt auf ein Gymnasium im Münsterland. Ein Internat in dem Fall, eine Klosterschule, wenn man so will, konfessionell geprägt, und habe da mein Abitur gemacht. Und dann war ich aber froh, dass ich weder in Koblenz noch im Münsterland sein oder bleiben musste, sondern bin dann nach Köln gegangen, um dort zu studieren.
Also du bist eher ländlich aufgewachsen und dich hat es aber schon schnell auch rausgezogen in die große weite Welt und eher in Städte.
Ja, in jedem Fall. Und ich bin auch wirklich ein sehr urbaner Mensch und kann mir auch nicht vorstellen, auf dem Land zu wohnen. So schön es ist, in den Bergen oder irgendwo auf dem See zu sein, aber Berlin ist schon cool in Deutschland und Städte sowieso.
Und dann bist du nach Köln gegangen. Hast du direkt irgendwas im Immobilienbereich studiert oder wie kam das alles so zustande?
Na, ich war an der Uni Köln, habe da BWL studiert und da gab es zwar einen Lehrstuhl für Wohnungswirtschaft, aber das fand ich denkbar uninteressant. Da ging es nur um Wohnungspolitik in dem Sinne. Und ich habe mich auch nicht für Immobilien interessiert. Ich hatte eine ganz wilde Mischung aus Versicherungsbetriebslehre, Wirtschaftspsychologie und strategische Unternehmensplanung. Das waren so meine 3 Majors. Und das waren die 3 Professoren, von denen ich am meisten gelernt habe. Und deshalb habe ich mir die ausgewählt. Ich war aber in der Uni auch nie oft präsent, weil das ist so eine Massenuni in Köln gewesen und da war es immer effizienter, sich ein Lehrbuch zu schnappen und sich auf Klausuren vorzubereiten. Ich glaube, im gesamten Grundstudium war ich vielleicht 10-mal in der Uni.
Wow.
Und dann habe ich lieber nebenher gearbeitet. Ich war HIVI, also studentischer Mitarbeiter, so hieß es, für einen amerikanischen Dozenten, der dort ein Programm gemacht hat, was sehr unternehmerisch war auch. Und habe da auch ein bisschen Geld verdient, musste ich auch, um mein Studium zu finanzieren.
Und hast aber nebenbei, da warst du mit Immobilien noch gar nicht belastet.
Also nee, null. Ich hatte auch vor, zunächst wollte ich mal Journalist werden, aber dann habe ich festgestellt, dass es eine etwas brotlose Situation erzeugt. Und habe dann mich umorientiert, dann wollte ich zu einer Rückversicherungsgesellschaft gehen, weil das Geschäft fand ich sehr international, da hätte man viel reisen können, sehr wichtig auch, weil man Naturereignisse versichern kann, Orkane, Überschwemmungen und ähnliches und auch dafür sorgt, dass überhaupt bestimmte Geschäfte gemacht werden können. Wenn sie nicht versicherbar sind, können sie nicht gemacht werden. Ja, und dann hatte ich im Studium eine Freischussregelung. Ich hatte 9 Semester studiert, 1 Semester noch im Ausland verbracht und habe mich angemeldet zur Prüfung, ohne mich richtig vorbereitet zu haben. Aber Freischuss ist Freischuss, man kann es ja mal probieren. Und dann war ich so gerade 24 geworden, war plötzlich mit dem Examen fertig. Und es war auch ganz gut gelungen alles. Ich wollte dann nicht mehr wiederholen, ich war ja durch.
Ja.
Und dann hat mich mein Vater angerufen und gesagt, ich habe hier ein Grundstück und eine Baugenehmigung und einen Mietvertrag und irgendeiner muss das Ding mal übernehmen und bauen, ich habe keine Zeit. Und du weißt ja sowieso nicht, was du machen willst. Und dann habe ich das gemacht und nach kurzer Zeit festgestellt, dass das Geschäft super spannend ist, weil man mit unheimlich vielen spannenden Menschen zu tun hat, mit Bürgermeistern, mit Vertretern von Banken, Finanzierungsinstituten, mit Baufirmen. Und dann auch schließlich mit den Nutzern. Und das war hochspannend, hat mich begeistert. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, dass man mit Immobilien auch gutes Geld verdienen kann.
Sag mal die Parameter von so einem Geschäft, dass man sich das herleiten kann als mathematische Gleichung.
Ja, ist ganz einfach, kann man im Kopf gut nachrechnen. Damals haben so Grundstücke so um die 100 D-Mark, wir waren noch in der D-Mark-Zeit gekostet.
Pro Quadratmeter.
Und in der Regel konnte man dann darauf was bauen. In dem Fall dieses Verbrauchermarktes, den ich als erstes Projekt da hatte. Mhm. Das waren 3000 Quadratmeter, die wir vermietet haben an so typische Filialisten wie einen Rewe-Markt oder einen Physiotherapeuten, einen Bäcker und ähnliche. Und da konnte man vermieten, bevor man anfing mit dem Bauen. Das heißt, man hat also quasi nicht spekulativ gearbeitet, sondern hatte schon seine langfristigen Nutzer, die 10 Jahresverträge unterschrieben haben. Das Bauen hat so um die 1000 D-Mark pro Quadratmeter gekostet. Das heißt, der Einstand war dann ungefähr bei 1100, 1200. Mhm. Die haben 10 Mark ungefähr Miete gezahlt, mal 12. Das heißt, wir hatten auf die 3000 Quadratmeter ungefähr, lass mich rechnen, 360.000 Euro Miete.
Ja.
Das Bauen All-In war dann ungefähr 3 Millionen.
Mhm.
Das hat man komplett von der Bank finanziert bekommen seinerzeit, weil man hatte das Grundstück und man hat auch die Mietverträge gehabt.
Das Grundstück also, als Sicherheit, ne?
Genau, als Sicherheit, den zukünftigen Cashflow auch auf 10 Jahre gerechnet. Man hat persönlich gehaftet seinerzeit. Es gab noch nicht die heute verbreiteten Non-Recourse-Finanzierung, wo man die Haftung ausschließt. Naja, und dann blieb einiges übrig. Also ich habe mir ausgerechnet, bei 360.000 Euro Miete und einer Annuität von 10%, also ungefähr 7% Zinsen plus 3% Tilgung.
Damals 7% Zinsen damals?
Ja, wir hatten damals richtig 7%.
Da würden heute alle weinen und fast alle wären bankrott.
Ja, das war im Jahr 1989 ungefähr.
Ja,
da hatten wir eine Hochzinsphase.
Krass.
Und da hatte man aber auch auf Unternehmensanleihen auch 7-8% bekommen. Also es war ein Hochzinsniveau. Ich habe dann festgestellt, man hat ungefähr 60.000 D-Mark Überschuss, Mieteinnahme versus Zinszahlung und Annuität gehabt. Und das war ungefähr das, was ich als Einstiegsgehalt bei der Rückversicherungsgesellschaft bekommen hätte. Und dann dachte ich, Heureka, das ist ein Moment, wo man vielleicht, wenn man jedes Jahr so ein Ding baut, sich auch nachhaltig gut finanzieren kann und vielleicht noch ein bisschen rechts und links schauen kann, was man sonst im Leben so machen könnte.
Also bist du nicht für 60.000 Euro im Jahr zur Rückversicherung gegangen? 60.000 D-Mark im Jahr?
Ja, nee, bin ich nicht, sondern habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Köln gefahren, in die Universitätsbibliothek, habe gesagt, ich muss mich irgendwie weiterbilden, weil mein Vater konnte es nicht und ich konnte auch alle möglichen Leute fragen, aber die hatten alle jeweils nur ihr kleines Halbwissen.
Zu Immobilien?
Zum Thema Immobilien.
Das war dir einfach nicht tief genug?
Genau.
Okay.
Nein, ich wollte den Dingen auf den Grund gehen und verstehen, warum man offenbar hier so Arbitragegewinne machen kann, wissenschaftlich betrachtet. Und dann in der Universitätsbibliothek zu Köln war nichts, null. Also zum Thema Gewerbeimmobilien keinerlei Eintrag.
Keine Literatur, nichts. Keine Professur zum Bereich Immobilien, Gewerbeimmobilien im Speziellen. Das war alles 1989 noch relativ
seicht. Ganz Deutschland keine. Und ich habe dann über einen Zufall einen Professor an der European Business School im Rheingau kennengelernt, Karl-Werner Schulte, der seinerzeit von der Immobilienbranche, also namhaften Vertretern der Branche, gebeten worden ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und er fand das interessant, dass auch da nichts da war, obwohl Investitionen und Finanzierung im Industriebereich halt sehr stark verbreitet ist. Und fing an, sich damit zu beschäftigen und hat versprochen, einen Studiengang aufzulegen, der berufsbegleitend zum Thema Immobilienökonomie aufgelegt worden ist. Das nannte sich auch Kontaktstudium Immobilienökonomie. Und als wir uns kennengelernt hatten, habe ich ihn gefragt, ob ich bei ihm promovieren könnte, um zu forschen und den Sachen auf den Grund zu gehen. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht diesen ersten Jahrgang betreuen möchte, dieses Kontaktstudiums. Und dann habe ich den betreut, so als Assistent, habe dann Kaffee gekocht und die Leute begrüßt und Kopien gemacht.
Damals Kaffee gekocht für deine Mitkommilitonen?
Für meine Mitkommilitonen,
mit denen du dann später an die Schulbank gedrückt hast.
Richtig. Genau. Und es waren alles Leute in der Branche, die schon mit dicken Autos unterwegs waren und die alle einige Jahre älter waren
als ich. Also wie so ein Masterstudiengang heute, den man nachschiebt oder irgendwas?
Genau. Die waren also im Average so um die 30 Jahre alt und ich war damals, was weiß ich, 24. Ja, und dann hatte ich die Gelegenheit halt zu promovieren, habe dann ein Thema gefunden und bin für einige Monate in die USA gereist und habe mich da in die Library of Congress in Washington D.C. gesetzt, wo jedes Buch, was jemals in Amerika veröffentlicht worden ist, auch existiert. Ja. Und da war auch eine Menge Zeugs da. Aber so Praktikaliteratur, die für mich ganz willkommen war, so How to be a Successful Developer, habe das dann studiert, ausgewertet und versucht, wissenschaftlich zu verarbeiten in einer Dissertation. Ja. Naja, und so gesehen habe ich dann Freude daran gefunden, weil wenn man so in der Lage ist, komplettes Neuland zu betreten, dann ist es reizvoll.
Aber das ist eigentlich schon krass. Du hattest ja praktische Erfahrungen gesammelt. Du hast bei deinem Vater quasi auch reinschnuppern können. Das war dir aber alles etwas zu leicht. Du wolltest Immobilien wirklich komplett verstehen. Du wolltest das Thema einmal durchdringen und dann ja wahrscheinlich das perfekte Immobilienentwicklungsunternehmen vielleicht auch bauen später oder die perfekte Immobilie bauen auch. Du wolltest einmal da durch.
Ja, genau. Und die Grundüberlegung war auch da relativ simpel. Es gibt kein Wirtschaftsgut auf der Welt, in dem so viel Kapital gebunden ist wie die Immobilie. Und es wird kaum ein Wirtschaftsgut so schlecht vorbereitet gebaut wie die Immobilie, weil kaum jemand denkt darüber nach, was die Immobilie bezwecken soll.
Ja.
Wie groß sie sein soll, das wird fixiert durch Baugesetze, aber was der Inhalt sein soll, wie der Nutzen ausgelegt wird, wie dauerhaft es ist, wie nachhaltig es ist, darüber denkt kaum jemand nach. Und für mich war das irgendwie sonnenklar, wenn ich also viele Millionen in die Hand nehme und wir reden wirklich von großen Summen, da muss ich doch vorne ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken können und mich ausbilden. Und das Nächste ist, dass das Wissen über die Immobilien halt auch verteilt ist auf verschiedene Berufe. Es gibt den Architekten, es gibt den Ingenieur,
ja.
Es gibt den klassischen Bauherrn, den Kaufmann, es gibt den Juristen und alle reden mit an der Stelle und müssen kompromissfähig sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir halt Wissen akkumulieren zu dem Thema.
Werbung.
Heute mal Werbung in fast eigener Sache. Wie die meisten von euch wissen, bin ich neben meiner aktiven Rolle in meinem eigenen Unternehmen auch Aufsichtsrat bei der Smartbroker Holding AG. Diese wiederum betreibt das Produkt Smartbroker Plus und damit einen mehrfach ausgezeichneten Neobroker, den ich selbst nutze und den wir hier als Werbepartner gewinnen konnten. Und was wollen immer alle? Genau, günstig traden. Und das ist auch gut, aber wer hilft dir, wenn es mal klemmt? Die Antwort ist Smartbroker Plus, denn hier bekommst du beides. Top-Konditionen und einen Top-Kundenservice, der wirklich da ist. Telefonisch erreichbar, persönlich kompetent. Kein Bot, kein Labyrinth und dazu Aktien, ETFs und Krypto zu starken Preisen ohne versteckte Gebühren. Eine App, die funktioniert, ein Team, das mitdenkt. Der Smartbroker Plus ist für alle, die mehr wollen als einfach nur billig, nämlich fair. Teste uns auf smartbroker.de und die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Und gerade eine Unternehmensimmobilie, auf das Wort kommen wir später zu sprechen, ist ja hochgradig komplex. Also ein Schulgebäude ist ganz oft ein Leben lang ein Schulgebäude. Ein Mehrfamilienhaus in Berlin ist auch ganz oft ein ganzes Immobilienleben lang ein Mehrfamilienhaus.
Ja.
Aber ein Unternehmensgebäude, eine Fabrik, ein großes Bürohaus, am besten noch gebaut von der Firma, die dort selber gesessen hat, kann sich ja nicht dynamisch mit der Firma mitentwickeln. Eine dynamische Mitentwicklung des Gebäudes bedingt Bautätigkeit, Vergrößerungsmöglichkeiten. Ja. Das gibt es ja alles nicht. Also eigentlich hat so eine klassische Gewerbeimmobilie, lebt ja in Lifecycles mit den Eigentümern und Mietern. Das ist ja hochkomplex.
Richtig. Also, und es ist häufig so, dass die Immobilie selber nutzen, also die sogenannten Eigennutzer, die Unternehmen, die bauen die Immobilie einfach als Wetterschutz um ihre Produktion oder ihre Labortätigkeit oder Verwaltungstätigkeit herum. Wenn es gut läuft, dann haben sie einen guten Architekten, aber meistens läuft es nicht so gut und dann hat man so vereinigte Hüttenwerke. Also wird immer mal ein Anbau gemacht oder eine Aufstockung oder eine Veränderung. Und die Immobilien müssen sich mitentwickeln und manchmal ist dann die Produktion endet und die Immobilie steht leer. Dann wird sie in der Regel verkauft und häufig abgerissen. Mhm. Und ein Großteil der Projekte, die wir gemacht haben, waren solche, wo wir als einzige Bieter gesagt haben, wir erhalten das, was da ist, während die meisten Wettbewerber eher das abreißen und durch eine neue Nutzung Richtung Einzelhandel häufig oder Ähnliches ersetzen.
Was euch eine ganz eigene Kalkulation ermöglicht, ne? Und selbst in einem Bietergefecht wärt ihr wahrscheinlich aufgrund der Kalkulation in der Lage gewesen, mehr zu bezahlen als die anderen.
In der Regel ja. Wobei es gibt auch andere Nutzungen wie etwa Einzelhandel statt Industrie. Dann hat man eine höhere Wertschöpfung und kann mit höheren Mieten kalkulieren, dann häufig auch einen höheren Preis bezahlen oder wenn es Richtung Wohnen geht sowieso.
Ja.
Aber in der Tat war es bei uns so, dass dadurch, dass wir mit dem Bestand gut umgehen konnten, mussten wir nicht den Bestand abreißen und das gleich wieder hinbauen und haben, weil wir sowieso uns wie so Value-Investoren positioniert haben, meistens Sachen gekauft, die rasend preiswert sind, aus denen viele andere nichts hätten machen können.
Ja. Jetzt nimmt er mir die ganze gute Story schon vorne weg. Hier, wir sind in der Zeit gesprungen. Also du bist erstmal, ihr habt diesen Studiengang aufgesetzt, komplett neu. Du hilfst quasi dem Dozenten. Der Ablasshandel war, dafür konntest du kostenlos mitstudieren, in Anführungszeichen. Hast also deinen Körper verkaufen müssen für Kaffee und alles mögliche mit den Mitkommilitonen und hast dort gedient und hast dann dort promoviert, final auch.
Genau. Und ein großer Vorteil war, ich habe ungefähr 120 Dozenten kennengelernt, die fast alle aus der Praxis kamen und jeweils die Stars in ihrem Feld waren. Also die besten Juristen beispielsweise, die besten Stadtplaner, die besten Architekten. Und dadurch entstand ein Netzwerk, was einfach einzigartig war. Und die konnte ich dann alle interviewen später im Rahmen meiner Forschungsarbeiten, weil sie mich schon kennengelernt haben. Mhm. Und so konnte ich halt versuchen, mir genau zu überlegen, in welche Richtung es gehen könnte. Und ich habe damals schon das Thema Immobilienfonds und Projektentwicklung mir überlegt.
Das war das Promotionsthema.
Ja, genau. Strategisches Management von offenen Immobilienfonds unter besonderer Berücksichtigung von Projektentwicklung von Gewerbeimmobilien. Sehr langer Titel, aber genau das ist da drin, was draufsteht.
Ja. So, dann warst du noch keine 30 und hast die Promotion in der Tasche gehabt.
Genau, mit 28 und hat das in der Tasche und damals, das war dann 1993, war ja drei Jahre vorher, wie bekannt, die Wiedervereinigung passiert und Berlin war plötzlich der interessanteste Ort auf der Welt, würde ich sagen. Es war eine goldene Zeit damals, weil es einen unglaublichen Bedarf gab, was zu machen. Und ich habe mit meiner damaligen Lebensgefährtin, der heutigen Frau, überlegt, lass uns nach Berlin gehen, hatte keinen Job.
Ja.
Aber wir wollten nach Berlin, weil es einfach aufregend war, da wollten wir sein. Und haben uns dann dahin begeben. Ja.
Warum war Berlin so chancenreich? Das war ja trotzdem irgendwie zur Hälfte Osten, zur Hälfte Westen. Es gab viele verfallene Häuser. Es gab ja nicht die krasse Wirtschaftspower Berlins, kein Bankenstandort, kein Industriestandort, kein typischer. Aber trotzdem wollte man damals ja schon irgendwie nach Berlin. Es war eine wilde Zeit.
Ja, es war die einzige große Metropole, die wir haben in Deutschland.
Damals noch nicht Sitz der Regierung auch, oder Sitz
der Richtig, genau. Das war in der Diskussion und die Entscheidung ist erst 1996, glaube ich, gefallen. 1993, als wir kamen, war Berlin aber 3,5 Millionen Einwohner schwer und es war einfach super spannend zu sehen, dass diese Veränderung, der Druck auf Erneuerung da ist, nicht nur in der Immobilienwirtschaft, sondern auch in der gesamten Industrie. Damals war die Treuhandanstalt der größte Arbeitgeber geworden, der die ganzen Ostbetriebe übernommen hat. Und die Luft vibrierte hier. Und es hat großen Spaß gemacht, auch kulturell, weil Berlin irrsinnig alle Galeristen und Künstler, die gekommen sind. Und das mitzuerleben, wie eine Stadt sich von A nach B entwickelt, war schon großartig.
Und ich habe gehört von vielen Immobilienakteuren, dass Berlin damals auch steuerlich super attraktiv war. Also es war, ich kann es nur wiedergeben, wie ich es gehört habe, es war wohl so, dass du 50% der Investitionssumme direkt abschreiben konntest im Jahr der Fertigstellung oder so. Also es ist ja schon Wahnsinn, aktives Instrument, um Einkommensteuer herzudrücken. Ne? Das war damals so die Zeit, oder?
Ja, das war genau die Zeit der Sonderabschreibung Ost, so hieß es, die aber auch für Berlin, auch den Westen Berlins galt.
Mhm. Ach so.
Und ja, für ganz Berlin. Und diese Sonderabschreibung konnte man, ich glaube zumindest, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, jedenfalls diese Sonderabschreibung konnte man nutzen und dadurch sind sehr viele Projekte ermöglicht worden. Klar. Fast schon zu viel. Es gab so eine spekulative Welle, weil natürlich alle Zahnärzte und Rechtsanwälte dieser Welt dann ihr Geld in Immobilien gesteckt haben und man nicht genau nachgedacht hat darüber, was will man eigentlich bauen und wer soll es nutzen. Also es gab so eine Überkapazität, vor allen Dingen an Büroflächen in Berlin. Mhm. Und aber auch an Einzelhandeln und Hotels. Und dieses Überangebot war rein steuerlich induziert. Aber es war trotzdem großartig zu erleben, wie überhaupt was entstanden ist und was gemacht werden konnte. In der späteren Folge, als dann die Sonderabschreibung abgeschafft worden ist, ist auch der Markt richtig in den Keller gegangen. Ja. Kam noch hinzu, man hat sich zwar entschieden, die Bundesregierung nach Berlin zu holen, aber man hat dann das Umzugsdatum verschoben. Ursprünglich sollte das 96 sein, es wurde dann auf 1999 verschoben. Und dadurch gab es eine schwere Krise des Immobilienmarktes. Also eine von 5 Krisen, die ich erleben durfte bis heute.
Ja. Krass. Mhm. So, jetzt warst du mit deiner Frau in Berlin.
Ja.
Womit habt ihr hier begonnen? Also was war das?
Ja, ich hatte keinen Job und wollte mich eigentlich anfangen zu bewerben. Und dann kam die Idee auf, dass dieser Studiengang, der an der EBS stattfand, dass der auch in Berlin stattfinden sollte, weil da der riesige Bedarf ist an Ausbildung und man konnte auch in Berlin damals nichts im Bereich Immobilien halt machen und studieren, ganz anders als heute. Und wir haben dann, ich habe meinem damaligen Doktorvater dann gesagt, ich kann mir das vorstellen, das zu machen, und bin dann nach im September 1993 nach Berlin gegangen und im Januar lief der erste Jahrgang mit 35 Teilnehmern aus Hamburg und Berlin, die hier berufsbegleitend ein Jahr das Thema Immobilienökonomie erleben durften.
Also ihr wart quasi ein Spin-off der Apps, also große...
Eine Niederlassung, würde
Niederlassung,
ich sagen.
Genau, große Universitäten können natürlich in den Großstädten Deutschlands quasi eine Niederlassung aufmachen, können dort auch vor Ort ausbilden. Mhm. Der Abschluss ist am Ende des Tages trotzdem ein Abschluss von der Apps. Es ist lediglich der Ausbildungsort, verlagert sich. Dann warst du ja Geschäftsführer von der Berliner Unit für eben das Immobilienthema.
Genau das. Also das ist ja Weiterbildung in dem Sinne, keine Primärausbildung. Insofern ist das unternehmerisch frei anzubieten und man muss halt damit auch Erfolg haben. Und das war ein sehr erfolgreicher Studiengang, der auch heute noch in Berlin läuft, auch unverändert von dem ersten Jahr bis heute. Also
krass.
23 Jahre später immer noch voll ausgebucht ist, weil der Bedarf einfach groß ist und das Studienangebot auch das Beste ist im Markt, was man in Deutschland studieren kann.
Ja. Ihr habt, glaube ich, auch aus dem Studiengang heraus, hat es mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt 30 Professoren, die heute lehren, kommen aus diesem Studiengang, ne? Die besten Immobilienprofessoren in Deutschland.
Ja, also zunächst mal wurde der Forschungszweig Immobilienökonomie überhaupt dort begründet von einem kleinen Team an der EBS, wo ich auch Teil sein durfte. Es gab sehr viele Doktoranden, die Grundlagenarbeit geleistet haben und bestimmte Themen erstmalig erforscht haben. Und dann sind daraus nicht nur Doktoranden, sondern auch Hochschullehrer später hervorgegangen. Und auch dieser Studiengang selbst ist, glaube ich, einer der, wo die meisten Führungskräfte in Deutschland auch mal die Bank gedrückt haben. Mhm. Also die führenden Führungskräfte, sagen wir mal so.
Krass.
Und bei uns war es dann so, wir haben später, sind wir von der EBS umgezogen nach Regensburg, an die Uni Regensburg und haben den Studiengang dort weitergeführt und auch die Ausbildung weitergeführt. Und an der Uni Regensburg, wo ich jetzt auch Honorarprofessor bin, ist inzwischen auch das größte Ausbildungszentrum oder Forschungszentrum in Europa auf dem Gebiet.
Krass, was für eine Dynamik in 30 Jahren, ne? Also muss man ja schon sagen, von nahezu nichts in dem Bereich zu doch jetzt eine ganze Menge. Aber auch, auf der anderen Seite ist es ja auch ein riesengroßer Zweig der Immobilienindustrie, der da entstanden ist. Ne?
Naja, wenn man die gesamte Bau- und Immobilienwirtschaft zusammennimmt, ist sie größer als die Fahrzeugindustrie oder die Chemieindustrie in Deutschland. Das ist der größte Wirtschaftszweig. Es liegt aber auch daran, wie eingangs gesagt, es wird halt so viel Geld in Beton und in Erde investiert und das ist einfach das Volumen, was es dann ausmacht. Mhm. Ja.
Und dann ist ja von der zeitlichen Abfolge, dann kam ja langsam auch der unternehmerische Turn rein. Du hast es, glaube ich, 2 Jahre lang gemacht, dass du es hier aufgebaut hast.
Richtig, genau. Ich habe das 2 Jahre gemacht und stand dann vor der Entscheidung, bleibe ich in der Wissenschaft oder gehe ich in die Praxis? Und ich hätte in der Wissenschaft bleiben können, das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe die Wissenschaft immer nur als Mittel zum Zweck gesehen. Also für mich ist eigentlich die praktische Umsetzung einer Theorie viel interessanter als nur die Theorie. Und wie ein berühmter Sozialpsychologe auch gesagt hat, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Ja. Und ich habe dann mit 2 Freunden, die ich aus dem Studium kannte, bin ich gewechselt zur Deutschen Bank und habe für den Deutschen Bankkonzern in Berlin Projektentwicklung gemacht. Und zwar solche, die, vorhin hatten wir über Sonderafa gesprochen, ja, die dann später in Immobilienfonds gelandet sind oder die wir weiterverkauft haben.
Also am Ende des Tages, die Deutsche Bank hatte Kunden. Diese Kunden wollten natürlich Steuern sparen, so wie es der Deutsche ja immer will. Wir sind ja Weltmeister im Steuern sparen oder in der Steuervermeidung. Wir versuchen es zumindest, geht natürlich sehr selten auf. Die Deutsche Bank hat sich geleistet, ein eigenes Projektentwicklungsteam zu haben, was diese Produkte an den Start bringt und auch entwickelt und dann am Ende des Tages auch verkauft.
Korrekt, ja. Wow. Damals hatten fast alle großen Finanzinstitute, aber auch die großen Bauunternehmen eigene Projektentwicklungstöchter oder Abteilungen gehabt. Das gehörte ein bisschen zum guten Ton. Heute gibt es fast überhaupt keine. Ich kenne 2 Fälle, eine Bank und eine Baufirma, die noch eine eigene Projektentwicklung haben. Alle anderen sind geschlossen, weil das einfach mit erheblichen Risiken verbunden ist und diese Risiken nicht über die Bilanz getragen werden durften oder konnten.
Ein sehr volatiles Geschäft. Richtig. Keine Recurring Revenues, sondern Einzelevents. Große Einzelevents dafür, wenn es funktioniert. Aber wenn man sich die Immobilienlage in Deutschland anguckt, die letzten 3 Jahre, was für Projektentwickler, keine so richtig gute Zeit. Das sind eben die Phasen, wo es nicht so richtig Spaß macht.
Überhaupt nicht, ja. Die Projektentwickler sind immer diejenigen, die als Erste getroffen sind in Krisen.
Genau.
Weil die Kalkulation einfach auch keine große Toleranz hat.
Also keine zeitliche Verschiebung zulässt.
Wenn Mieten um 30% sinken, sind Projektentwickler in ihrem Eigenkapital ruiniert. Genau. Oder wenn auch die Bereitschaft der Investoren zu bestimmten Cap Rates, wie man so schön sagt, also zu bestimmten Kaufpreisen Immobilien zu erwerben, wenn sie das nicht mehr tun, dann sind die Projektentwickler auch relativ schnell insolvent. Von daher erleben Projektentwickler Krisen halt anders und intensiver. Und da kann ich auch ein Liedchen davon singen.
Großes Upside in einer Hochphase, extremes Downside in einer Krisenphase.
Genau, ja. Was auch noch wichtig ist, Projektentwickler bauen ja in der Regel für einen Kunden, den sie vorher nicht kennen. Das heißt, man macht etwas, man schafft ein Produkt und erst hinterher, wenn es dann fertig ist, steht und angeschaut und besichtigt werden kann, dann wird es in der Regel dann erst vermietet. Das heißt also, die Immobilie, die leer steht, ist eigentlich nichts wert. Die Immobilie erfährt ihren Wert nur dann, wenn jemand bereit ist, das zu nutzen und Miete zu bezahlen. Ja?
Viel, viel schlimmer, eine Immobilie, die leer steht, verursacht erhebliches Minus.
Korrekt.
Ne? Ja. Also auch in einem eigenen Cashflow.
Genau.
Ich kann mich dunkel erinnern aus dem Vorgespräch, du hattest da denn einen sehr renitenten Besucher auch so langsam in der Zeit, der unbedingt mit euch zusammenarbeiten wollte. Erzähl mal, die Story ist wunderbar.
Das ist wirklich eine lustige Geschichte, die eigentlich so ein Impetus war für die spätere Selbstständigkeit. Und zwar ein türkischer Investor klopfte bei mir bei der Deutschen Bank ans Büro. Wir hatten unser Büro am Gendarmenmarkt und der ließ sich nicht abwimmeln von der Sekretärin. Und nach dem 3. oder 4. Mal habe ich dann einen Termin gemacht und wie sich herausstellte, war das jemand, der kam und knallte mir ein großes, dickes Buch auf den Tisch, das Handbuch Immobilienprojektentwicklung, 700 Seiten schwer, was ich mit herausgegeben habe und mit bearbeitet habe. Und da meinte Herr Bohnenwinkel, ich glaube, Sie wissen was, Sie verstehen Projektentwicklung. Ich so, naja, theoretisch schon. Und dann sagt er, ja, ich vertrete einen Grundstückseigentümer aus der Türkei. Dem gehören 13 Grundstücke auf der asiatischen Seite von Istanbul. Die müssen wir entwickeln und wir wissen nicht wie. Aber ich glaube, Sie wissen, wie es geht. Und ich so, naja, wir stellen sich jetzt vor. Ja, nächstes Wochenende fliegen wir gemeinsam nach Istanbul. Dann zeige ich Ihnen die Grundstücke und dann sagen Sie bitte, was wir zu tun haben.
Darfst du sagen, wer der Eigentümer war?
Der Eigentümer war der Herr Küçük.
Ja.
Der war damals Präsident von Fenerbahçe.
Wow.
Einem Fußballverein.
Ja.
Wie ich dann kenne, ich bin kein Fußballfan, aber das ist schon eine große Nummer. Und
oh ja.
Den kennt man auch auf der Straße und er war auch eine wichtige öffentliche Person.
Mhm.
Dem gehörten die Grundstücke. Ich fand das reizvoll irgendwie. Der Mensch, der da mir gegenüber saß, hieß Yunus, den kenne ich heute noch, wir sind befreundet. Und der sagte, wir fahren dahin, dann bin ich der Einladung gefolgt und wir haben dann diese Grundstücke angeschaut und in der Tat, die waren sehr gut gelegen, hatte ich gesagt, da kann man was draus machen und ich habe dann meine gesamte so Infrastruktur genutzt, beispielsweise mit dem damals größten Architekturbüro in Deutschland aus Düsseldorf gearbeitet, RKW hießen die. Und wir haben dort ein Planungskonzept gemacht. Wir haben die Nutzung definiert, überlegt, wie wir die Grundstücke erschließen. All diese Themen, die man so machen muss.
Also volles Programm, du bist ja nahezu jedes Wochenende runtergeflogen.
Genau.
Hast vor Ort vorangetrieben.
Und alles in meiner Freizeit. Also das heißt, die Familie hat mich da nicht so viel gesehen. Mhm. Der Job durfte darunter nicht leiden. Wir waren ja bei der Deutschen Bank. Nur zum Spaß haben wir das gemacht, so ein bisschen als Hobby. In der Hoffnung, wir haben auch nicht groß über verhandelt, wie dann die Partnerschaft sein muss. Wir haben einfach mal gemacht.
Keine Terms, keine Verträge, feuer frei.
Nö, so auf Vertrauen gearbeitet, was sich hinterher ein bisschen gerecht hat. Und als wir dann fertig waren mit den Konzepten Planung, habe ich gesagt, jetzt, das ist die Planung, wie schaffen wir jetzt Baurecht? Und sagte man, das ist überhaupt kein Problem. Baurecht ist hier kein Problem. In der Türkei hat nicht so die Regulierung, wie wir die aus Deutschland kannten.
Als Präsident von Fenerbahce kann ich mir vorstellen, kannst du viel ermöglichen und kennst auch viele Leute bestimmt.
Musst du nur anrufen.
Ja, genau.
Richtig. Wie dem auch sei, irgendwann wurde ich dann ausgeladen von einem Flug nach Istanbul an einem Wochenende. Ich bräuchte nicht zu kommen. Und dann stellt sich heraus, dass der Eigentümer die Grundstücke alle in einem Paket an die Metro verkauft hat. Und die haben das einfach geschlossen übernommen.
Leere Grundstücke, komplett aber mit Baugenehmigung. Also die Metro musste nur losbauen. Der Metro-Konzern, der große.
Stand, Baukalkulation, alles da. Und der Metro-Konzern hat die genommen und dann ihre Cash-and-Carry-Märkte da angesiedelt. Und mit uns wurde nicht mehr gesprochen. Wir gingen leer aus. Und,
eine harte unternehmerische Lehre.
Genau. Aber zumindest konnten wir sehen, also meine Kollegen waren dann auch ab und zu mitgekommen, konnten wir sehen, dass man da was machen kann und dass interessante Märkte sind und dass man sich was zutrauen kann in der Projektentwicklung. Man muss nicht alles beherrschen, aber man muss sich alles zutrauen. Ne? Dann war das einfach ein Impuls, der so im Hinterkopf geblieben ist und irgendwann nach 2 Jahren bei der Deutschen Bank hatten wir gemeinsam beschlossen, uns selbstständig zu machen, ja, eine Firma zu gründen. Das war dann 1997 im Herbst namens BEOS, um Projektentwicklung auf eigene Rechnung zu betreiben. Ja.
Und wer war euer erster Kunde? Was war so das erste Projekt, was ihr im Kopf geblieben ist auch?
Wir hatten einen, heute würde man sagen, Business Angel, einen Kapitalpartner, der 50% in der Firma übernommen hat, gegen Gewährung eines Darlehens von 2 Millionen D-Mark. Und dagegen haben wir dann unsere Gehälter laufen lassen und gesagt, so 2 Jahre Laufzeit ungefähr, bis das Geld alle ist. In der Zeit müssen wir was finden und haben Businesspläne geschmiedet, bevor wir dann den Schritt zum Notar gegangen sind. Und es ist ganz lustig, so nach 3-4 Jahren haben wir mal diese alten Businesspläne aus dem Schrank gezogen und zufällig wiedergefunden. Da standen dann Projekte in so mehreren Kategorien dran, so todsichere Projekte, die fast schon gekauft, so ziemlich sichere und so Akquisitionsliste. Und kein einziges dieser Projekte ist gekommen, nicht eins. Also im Prinzip
Businesspläne.
In das sehr kalte Wasser gesprungen. Haben auch kein Projekt von der Deutschen Bank mitgenommen. Mhm. Das macht man nicht, will ja weiter befreundet sein.
Ja.
Und und die Kollegen haben uns Glück gewünscht, haben gesagt, ihr seid schön doof. Aber interessanterweise hat die Deutsche Bank dann sehr schnell das Geschäft eingestellt im Bereich Projektentwicklung, nachdem die Sonderabschreibungen dann ausgelaufen waren. Und
ab dem Punkt waren dann zumindest alle gleich doof.
Ja, genau. Genau. Naja, es war schon am Anfang ein sehr schwieriges Umfeld, in dem wir da waren, weil Berlin hatte gerade wieder mal eine Krise.
Ja.
Und es war nicht einfach, Projekte zu finden. Wir haben ein bisschen auch nach Osteuropa geschaut damals, nach Ungarn und Polen, haben uns die Märkte angeschaut und sehr viel gearbeitet in der Zeit.
Sehr viel gearbeitet, aber ohne Projekterfolg, also ohne Outcome.
Genau, und die ersten Projekte mussten wir als Dienstleister arbeiten und uns quasi damit verdingen. Wir haben zum Beispiel Machbarkeitsstudien für die Entwicklung von Grundstücken gemacht oder für die Sanierung von Objekten gemacht und haben anderen Projektpartnern geholfen, Baurecht zu schaffen. Zum Beispiel haben wir in der BEOS mal den Schlossplatz gerechnet als Investorenprojekt oder wir haben das sogenannte Gleisdreieck, diesen großen Park, der da entstanden ist, der damals der Vivico gehört hat, der Bahnnachfolgegesellschaft. Da haben wir den ganzen städtebaulichen Ansatz gemacht. Wir haben am Hackeschen Markt eine städtebauliche Idee entwickelt, bevor dann die IVG das entwickelt hat. Also solche Sachen, die einen über Wasser halten, aber nicht so richtig nachhaltig sind. Ja.
Und dann habt ihr die ungarische Botschaft in Berlin gebaut.
Ja, das war eines der ersten Projekte, die wir dann geankert haben.
Wie habt ihr das geschafft? Weil das ist ja auch, wir hatten ja vorhin schon mal kurz die Rechnung. Also ich habe ja gelernt im Vorgespräch, dass ein paar der Botschaften, die haben damals die Grundstücke in Berlin, quasi hat das Land geschenkt bekommen. Also die ungarische Botschaft, Ungarn hatte in Berlin ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück unter den Linden.
Genau. Allerbeste Lage, direkt gegenüber in der Wilhelmstraße, gegenüber vom Pariser Platz. Es gibt kaum ein besseres Grundstück außer am Pariser Platz selbst. Mhm. Und diese Botschaft war aus den 60er Jahren technisch und wirtschaftlich ziemlich obsolet und auch viel zu groß. Mhm. Es war halt Teil der sowjetischen Freundschaft, also große Grundstücke geschenkt bekommen zu haben. Und die Republik Ungarn hatte eine Ausschreibung gemacht für die Sanierung dieses Gebäudes, an der wir uns beteiligt haben. Und erfahren haben wir davon, dass diese Ausschreibung erfolgt, weil ich häufiger in Ungarn war und da nach Projekten geschaut habe, aber nichts gefunden habe, wo wir hätten einsteigen können. Jedenfalls haben wir uns da beworben mit einer Idee. Wir haben gesagt, die Sanierung der Botschaft macht wenig Sinn, weil sie technisch so veraltet war. Wir bauen euch eine komplett neue Botschaft, indem wir das viel zu große Grundstück teilen in zwei Teile.
Ja.
Ein Gewerbeteil, den wir übernehmen, und ein Botschaftsteil, den ihr übernimmt. Und ihr müsst das Grundstück gar nicht verkaufen, ihr haltet das Grundstück. Und weil wir bezahlen euch die gesamte Botschaft, ohne dass ihr einen einzigen Euro in die Hand nehmen müsst.
Und welche Dimension hat so ein Botschaftsbau?
Das waren damals so ungefähr 70, 75 Millionen D-Mark
damals
seiner
schon.
Zeit.
Wow.
Es war richtig, richtig viel. Und das Konzept war, das war einfach eine Denkleistung jetzt unseres Teams. Das Konzept war ganz simpel. Wir haben ein Einmalerbbaurecht an der Hälfte des Grundstücks bestellt für 99 Jahre. Und Einmalerbbaurecht heißt, dass der gesamte Erbbauzins, den man sonst jährlich oder monatlich zahlt, für 99 Jahre abgezinst wird als Barwert auf heute. Mhm. Und dieses Budget hat man genutzt, um nicht nur die Botschaft neu zu bauen, sondern wir haben auch die Botschafterresidenz und alle möglichen Mitarbeiterwohnungen in Berlin kaufen können mit dem Budget. Und komplett ausgestattet, dann die Botschaft irgendwann hingestellt und abgeliefert.
Also die Ungarn haben das Land komplett behalten.
Ja.
Die haben die Hälfte des Grundstücks auf 99 Jahre mit einer Erbpacht versehen. Da kam der Cash her, der gereicht hat für das eigene Botschaftsgebäude und auch Nebengebäude, Wohnungen für Mitarbeiter und Co. Mhm. Also für die auch ein super Geschäft, kein eigenes Geld in die Hand nehmen und trotzdem nahezu alles neu zu bekommen und auch in einer Größe, die der Botschaft angemessen ist. Was hast du von einem großen Bürohaus, ne?
Ja.
Sondern einmal alles schön neu. Damit habt ihr gewonnen und habt es realisiert.
Genau, also wir mussten uns dann nochmal ein zweites Mal der Ausschreibung stellen, weil es kompliziert war. aber es hat am Ende alles geklappt und
cool. Genau,
wir wollten das Konzept dann auch kopieren, anderen zeigen, also vor allem der Bundesregierung zeigen, weil die Bundesregierung hat da sich damals sehr, sehr viele Grundstücke gesichert, die sie alle nicht komplett gebraucht haben, aber in sehr guten Lagen teilweise und hatten gesagt, ihr braucht die doch sowieso nicht alle, gebt uns für die Hälfte ab und dann machen wir das Modell und die kriegt, ohne Geld in die Hand zu nehmen, dann ein Verwaltungsgebäude für den Bundestag oder wen auch immer hingestellt, aber es hat leider nicht mehr geklappt. Auch andere Botschaften wollten wir errichten, direkt nebendran die polnische Botschaft. Auch die haben sie es nicht hingekriegt.
Und trotzdem ein schönes Projektvolumen. Ich meine, 75, 80 Millionen Euro, das ist ja schon D-Mark wahrscheinlich noch. Das war ja auch damals eine ganze Menge Geld. Also ihr habt schon auch groß gezielt von Anfang an.
Hier in dem Fall natürlich hatten wir von Anfang an auch einen Investor an Bord, der das Gebäude dann später übernommen hat, was wir dann auf dem Gewerbegrundstück errichtet haben. Und hatten auch einen Partner für den Städtebau und die bauliche Umsetzung. Also aber wir waren quasi der Developer und Bauherrenvertreter an der Stelle.
Okay. Mhm. Mit Botschaften ging es dann nicht weiter, hat ja irgendwie nicht geklappt, warum auch immer. Klingt erstmal, finde ich, nach einem super interessanten Modell, was man sich zumindest anhören sollte als ständig überschuldeter Staat. Mhm. Okay, aber dann seid ihr ja quasi in die Privatwirtschaft rein.
Richtig, ja, wir haben zunächst mal sehr viel Bestandsobjekte saniert, ein Teil der Gentrifizierung, wie man heute sagt, von Berlin-Mitte, haben sehr viel da im Scheunenviertel rund um den Hackischen Markt entwickelt.
Büroimmobilien,
also
alte Höfe.
Wir haben Bestandsimmobilien gekauft, die früher Gewerbeobjekte waren, also in denen auf mehreren Geschossen halt produziert worden ist. Und haben die saniert, haben dort in der Regel Büroflächen entwickelt mit neuen Grundrissen und neuen Zuschnitten und haben damit halt zunächst unser Geld verdient, bis wir dann wieder mal eine Krise erlebt haben. Ich weiß nicht, heute erinnert man sich kaum dran, es gab mal die New Economy Krise.
Ja, 2000er.
2000er, genau. Damals hatten wir mehrere Projekte in Berlin voll vermietet, vorvermietet, wie man so schön sagt, an Unternehmen, die es dann nach der Krise nicht mehr gab.
An die Stars des neuen Marktes.
Richtig, richtig, genau. Und gleichzeitig gab es dann noch eine Weltkrise durch den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Und das führte zu einer massiven Korrektur auch wieder am Immobilienmarkt, wo Deutschland sich auch jahrelang nicht erholt hat. Mhm. Das war Deutschland auch so der kranke Mann in Europa, bevor dann die Agenda von Kanzler Schröder kam. Und da mussten wir uns sehr stark bewegen, um diese Krisen abzufedern und die Projekte auch zu retten, die in Schieflage geraten waren. Haben uns dann aber überlegt, dass das Geschäftsmodell Büroentwicklung spekulativ in Berlin einfach nicht so richtig klasse ist und haben dann das Thema Unternehmensimmobilien aktiv gefunden, indem wir ein erstes Projekt in Berlin-Neukölln gekauft haben, wo sonst eigentlich kein Mensch kaufen würde.
Was sind da so die Dimensionen? Also was, wie groß war das?
Ja, in dem Fall war es ein Objekt, in dem Sicherheitstechnik und Feuerwehrhelme produziert worden sind von einer amerikanischen Firma. 50.000 Quadratmeter Fläche.
Ordentliches?
Ziemlich groß. Viergeschossiges Fabrikationsgebäude direkt am Kanal in der Thiemannstraße in Neukölln. Mhm. Und da stand zur Hälfte leer. Also die Produktion war nur noch in der Hälfte des Gebäudes und die Firma war Eigentümerin des Gebäudes, hat gesagt, wir machen nach amerikanischer Art ein Sale and Leaseback, aber ein Partial Leaseback, haben die Hälfte zurückgemietet und wir haben für ungefähr 100 Euro pro Quadratmeter dieses Objekt gekauft.
Was Wahnsinn ist. Also 100 Euro den Quadratmeter in der Dimension, das sowas würde heute, auch in dem vielleicht schlechten Zustand, wo ihr es damals hattet, würde sicherlich deutlich mehr als 1.000 Euro den Quadratmeter.
Zehnmal mehr kosten,
genau.
Richtig, ja.
Also 5 Millionen Euro ausgegeben für das Objekt. Und auch da aber, das Objekt, die Kubatur, die Quadratmeter bleiben Pi mal Daumen gleich. Ihr habt es quasi modernisiert.
Richtig.
Habt den Zweck in Teilen geändert. Musstet ihr ja nicht für die Fläche, die die Feuerwehrhelme produziert hat. Die konnte da einfach bleiben. Ja. Und ich glaube aber auch, die Metriken waren damals, die waren ganz gut. Ihr habt ja trotzdem eine ganze Menge Miete bekommen für die Hälfte, in der diese Feuerwehrhelmfabrik quasi war.
Genau, also wenn wir gar nichts gemacht hätten, hätten wir eine Rendite von 12% ab Tag 1 gehabt auf das Objekt unlevered, wie man so schön sagt, also ohne Finanzierung zu berücksichtigen. Und durch den günstigen Einstand konnten wir die Flächen zu fast jedem Preis abgeben.
Mhm.
Ja, selbst wenn wir für 3 Euro vermietet hätten und die Bestandsfläche war für 3,70 Euro oder sowas vermietet, weiß nicht mehr genau.
Wahnsinn.
Und heute wäre die Miete eher 23 Euro statt 3 Euro. Wir hätten zu jedem Preis vermieten können und wir wollten aber das Objekt sanieren. Wir wollten also aufwerten und investieren in das Objekt und es modernisieren. Und das ist uns auch gelungen. Und wir waren damals auch ganz, ganz froh. Wir haben dort zum Beispiel eine Umnutzung gemacht, die sehr ungewöhnlich war. Wir haben das Finanzamt Neukölln dort angesiedelt in der Fläche.
Okay.
Das Finanzamt Neukölln ist entstanden aus der Bezirksreform, wo 3 verschiedene Standorte von Finanzämtern dann zusammengezogen worden sind. Und die 3 Standorte wurden aufgegeben, der neue wurde gesucht. Und wir haben damals für 7 Euro und ein paar Cent die Flächen vermietet an das Finanzamt mit einem langfristigen Mietvertrag.
Einmal hergerichtet, das ist fürs Finanzamt schön. Da gibt es ja so ein paar Anforderungen, Bürogrößen, Klimaanlagen, was auch immer.
Richtig.
Habt ihr alles schön gemacht und dann für 7,50 Euro vermietet.
Richtig.
Was für euch immer noch eine hochattraktive Miete war.
Genau. Und es waren sehr schöne Flächen, gute Raumhöhen, sehr viel Fenster, hervorragende Flächen, besser als das, was vorher da war. Und gleichzeitig rasend preiswert. Aber wir konnten so preiswert sein, weil wir einfach einen guten Einstand hatten.
Ja. Das, ich glaube, das ist ja ein Thema, was auch bis heute dich quasi treibt oder wo auch Investor drauf schaust. Ein guter Einstandspreis sichert ja einfach hinten raus auch ein gutes Geschäft ganz oft.
Ja. Ja, also wir sind glühende Anhänger geworden des sogenannten Value Investments, das heißt wertbasiertes Investieren, dass man einfach bei einer Immobilie hinschaut, was ist sie eigentlich wert und was ist der Preis. Und manchmal und häufig ist es so, dass gerade in Krisen Preis und Wert deutlich auseinanderfallen.
Ja.
Da kommt es zu Situationen, dass man Objekte zu 30-40% nur des Preises Kauf, der Jahre vorher erzielt worden ist und wo wir immer hingeschaut haben, sind die Wiederherstellungskosten. Das Objekt da in Neukölln mit 100 D-Mark gekauft oder 100 Euro gekauft, ist sicherlich von den Wiederherstellungskosten eher bei 1.500 Euro pro Quadratmeter. Und dadurch, dass Grund und Boden nicht vermehrbar sind, hast du in solchen Phasen immer Möglichkeiten zu kaufen. Allerdings ist es so, wie Warren Buffett sagt, sollte kaufen, wenn so Blut in den Straßen fließt, aber dann ist man selber auch in hohem Maße unsicher. Klar. Zum Beispiel just heute sind die Preise für Gewerbeimmobilien immer noch deutlich, deutlich entfernt von den Höchstständen. Ja. Und gerade unvollendete Projekte sind sehr, sehr preiswert zu haben, wo man sich fast an den Kopf kratzt. Aber den Mut heute zu besitzen, die zu kaufen, zu finanzieren und heute zu wissen, es gibt niemanden da draußen, der das Haus mir jemals abkaufen würde, kein Investor. Das heute zu wissen, erfordert eine Menge Mut.
Und es gibt auch aktuell wenig Mieter, die 35 Euro kalt den Quadratmeter bezahlen wollen.
Ja, richtig, genau, ja. Auch hier in Berlin. Und vor dem Hintergrund, ja, Projektentwicklung ist immer ein sehr risikoreiches Geschäft.
Ja. Das habt ihr damals ja aufgegleist. Ihr habt ja mehrere solcher Objekte gemacht.
Ja.
In der Art und Weise immer Bestand, den Bestand quasi veredelt, modernisiert, dann zu besseren, zu höheren Preisen vermietet.
Ja.
Und das war ja auch einer der ersten größeren Exits. Ihr habt dann ein Paket geschnürt quasi und habt dieses Paket dann verkauft am Markt.
Ja.
Für 200 Millionen Euro knapp, glaube ich.
Ungefähr, ja.
Genau. Wow, also auch schon wieder sehr große Zahlen. Das habt ihr natürlich mit Investoren gemacht. Also es war ja nicht nur euer Geld.
Ja.
Natürlich verdient so ein Projektentwickler im Regelfall an Überperformance, ne, wenn das besonders gut gelaufen ist. Das sind ja fondsähnliche Konstrukte,
richtig,
wo du eben Terms richtig. Verhandelst und sagst, passt auf, wir bringen das Objekt zur Projektreife. Wir denken, dass die Rendite 7, 8, 9, 10% ist, was auch damals überdurchschnittlich hoch war.
Ja.
Was ja Pensionsfonds oder eben große Investoren auch suchen, also relativ sichere Investments, die mehr Rendite bringen als eben klassische Investments. Mhm. Und wenn das Geschäft dann besonders gut ist, dann verdient ihr als Projektentwickler quasi einen Schnaps obendrauf.
Genau.
So war das auch damals.
Das Prinzip, dass man, wenn man den Kuchen größer macht, ja, weil man als Projektentwickler sehr erfolgreich ist, höhere Mieten generiert oder mehr Baurecht schafft, dann kann von dem Kuchen ein bisschen mehr abgegeben werden. Je größer er ist, desto mehr bekommt man ab. Also in unserem Fall war es so, dass man so Hurdle Rates hatte, also Gewinnschwellen.
Ja.
Wenn die interne Kapitalverzinsung bestimmte Schwellen übersteigt, dann gibt es halt von dem übersteigenden Wert etwas mehr ab. Da entsteht so ein Wasserfall. Und da wir gut gearbeitet haben und im Schnitt unsere Immobilienprojekte eine Verzinsung hatten von besser als 30%
pro Jahr.
Interne Kapitalverzinsung, wow, bezogen auf das Eigenkapital,
ja, gut,
mit sehr hohem Leverage, also sehr hoher Fremdfinanzierung. Aber das war so ungefähr unser Maßstab und wir haben kein einziges Projekt mit negativen Zahlen nach Hause gebracht. Also wir haben überall Geld verdient und hatten hier eine Partnerschaft mit einem Private Equity Fonds aus Boston, der Baupost Group, mit der wir über 40 Projekte gemacht haben und eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit, sehr vertrauensvoll und na, das haben wir quasi dann gemacht, um das Thema Unternehmensimmobilien auch deutschlandweit dann auszubauen.
Diesen Begriff gab es ja schon, Unternehmensimmobilien, ne? Der war nur vergraben und nicht so richtig bekannt, aber in der Wissenschaft, im akademischen Bereich gab es den schon.
Richtig.
Den habt ihr noch übernommen und habt den mitgeprägt.
Ja, so richtig geprägt haben wir es dann ab 2010. Da hatten wir uns überlegt, dass wir, weil Projektentwicklung so risikoreich ist und es immer Schwankungen gab, und es war 2008 die Lehman-Pleite passiert, die Great Financial Crisis war passiert.
Große Immobilienkrise auch.
Ja, richtig, ja. Ausgelöst von der Immobilienkrise in den USA und hat alle Lebensbereiche erfasst. Und haben uns überlegt, es wäre doch schlau, wenn wir die Objekte, die wir entwickelt haben, dann auch behalten können und nicht verkaufen am Markt. Weil wenn man sie verkauft, dann hat man auch, verliert man wieder einen Marktanteil und den Zugang zu den Mietern, den Zugang zu den Maklern und den Leuten vor Ort. Und haben dann überlegt, einen eigenen Fonds aufzulegen. Das nennt man Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Anleger aus Deutschland. Und haben dann eine Roadshow gemacht bei Versorgungswerken, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Stiftungen. Und mussten denen jetzt erklären, was wir eigentlich machen. Ja, und dann war das so wie Light Industrial, hatten wir überlegt. Das sieht aber sehr nach so rauchenden Schornsteinen und Altlasten aus. Das waren dann nicht so schlau. Und haben es ja Unternehmensimmobilien genannt. Damit konnte keiner was anfangen.
Klingt total liebevoll, finde ich.
Unternehmensimmobilien. Ja, und wir haben gesagt, Deutschland ist nun mal ein Industrieland.
Ja.
Wir haben noch 30% der Wertschöpfung entstammt aus dem Mittelstand, ne, den du ja auch so liebst wie ich. Und ist entsprechend auch die Stärke von Deutschland und haben dann erklärt, wie Unternehmensimmobilien gehen, dass Unternehmen halt Sachen nicht nur verwalten, sondern auch forschen, verteilen, lagern, produzieren und dafür entsprechende Häuser brauchen und wir können diese herstellen und sanieren. Und das haben wir erklärt und haben gesagt, und übrigens ist es ziemlich sicher und hat eine höhere Rendite, als ihr typischerweise verlangt am Markt. Wir haben dem im ersten Fonds 7% Ausschüttung versprochen auf das Eigenkapital bei 50% Fremdfinanzierung und 9% IRR, also als interne Kapitalverzinsung. und oder Total Return. Und damit sind wir gestartet und das haben wir jeweils eingehalten.
Das habt ihr eingehalten?
Die gesamte Laufzeit.
Und euer erster Fonds war ja, glaube ich, wie groß war der erste Fonds direkt?
230 Millionen Euro war der erste Fonds.
230 Millionen Eigenkapital?
Das wiederum Gesamtkapital inklusive Fremdfinanzierung.
Okay, ja, so. Genau. Das heißt, damit konntet ihr dann erstmal losarbeiten. Und das hat, also A, hast du ja auch zu diesem Thema promoviert. Das heißt, damit konntest du klasse das bedienen, was du neben der Immobiliengeschichte, quasi wozu, das Thema, wozu du promoviert hattest. Und was ja aber hinzukommt, du sagtest ja selber, das Geschäft als Projektentwickler ist schwankend. Auf einmal hattet ihr als Fondsbetreiber ja eine Management-Fee. Das heißt, ihr konntet quasi eure internen Kosten, ich gehe davon aus, dass ihr damals schon mehrere Dutzend Mitarbeiter hattet, auf einmal konntet ihr auch die internen Kosten bezahlen aus einer Management-Fee heraus, habt quasi den Kicker gehabt, wenn es besser lief als prognostiziert und habt irgendwie indirekt auch Bestand aufgebaut und vor allem Bestandsprovisionen, Recurring Revenues, die jeden Monat irgendwie fließen.
Ja, richtig. Das war der große Vorteil. Unser strategisches Ziel war, transaktionsunabhängig zu sein. Mhm. Das heißt, keine Deals machen zu müssen in Zeiten, wo man besser keine Deals macht. Mhm. Ja? Und die Mannschaft dadurch bezahlen und auslasten zu können, dass man Objekte hat. Und bei Unternehmensimmobilien ist die Unterscheidung zwischen Entwicklung und späterem Asset Management auch nicht so groß. Da ist immer was zu tun. Unternehmen verändern sich dauernd. Ihre Produktionsprozesse, ihre Bedürfnisse sind dauernd einem Wandel unterlegen. Und es ist immer gut, wenn man den Vermieter anrufen kann und sagen kann, komm, ich muss dies oder jenes machen. Ich brauche eine Aufstockung, eine neue Halle oder ähnliches. Und der Vermieter hat auch Geld, weil er einen Fonds hat, der mit viel Eigenkapital. Also von daher war das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Ihr habt es als Asset Manager weiter begleitet. Also wie du schon sagst, da kommt ja, du baust ein Gebäude, auf einmal wächst der Mieter und der Mieter sagt, ich brauche eine Halle mehr. Der muss ja nicht zur Bank gehen oder muss sich da selber drum kümmern, sondern er konnte euch anrufen und sagen, ich brauche eine neue Halle.
Ja.
Habt ihr gesagt, okay, wir kümmern uns von vorne bis hinten um alles. Du sagst nur, was die Spezifikation ist.
Richtig.
Und zum Schluss mündet das alles in einer Miete.
Genau.
Und damit war es für euch absolut kalkulierbar. Er musste sich um nichts kümmern, der Mieter, konnte sich aufs operative Geschäft konzentrieren und ihr habt die Immobilie damit immer weiter ausgebaut und immer profitabler gemacht, ja auch für die Anleger.
Genau, und wir haben das Konzept sogar so weiterentwickelt, dass die Unternehmen von uns so eine Art Wunschliste bekommen haben, so eine Aufpreisliste. Wie wenn man ein Auto kauft, weiß man das ja, Konfigurator, da kann man anklicken, was man alles hat und hinterher muss man wieder abspecken, weil es viel zu teuer geworden ist. Bei uns war es auch so, wenn ein Mieter kam und sagt, ich brauche aber jetzt eine Klimatisierung, haben wir gesagt, 1 Euro. Mehr Miete.
Ja, klar.
Oder der Teppich ist nicht gut genug, ich möchte irgendwas Hochfloriges oder Besseres haben, haben wir das immer genau ausgerechnet, auf die Miete umgelegt und dann dadurch Mieten generiert, die höher waren als die, mit denen wir ursprünglich kalkuliert haben.
Das habt ihr ja so weit vorangetrieben, habt mehrere Fonds gemacht.
Mhm.
Wie viel Volumen in Summe habt ihr über die Fonds eingesammelt?
Ja, wir haben Assets under Management gehabt bis zum Schluss, bis wir unsere Anteile veräußert haben von 4,5 Milliarden. Und heute ist die Gesellschaft, in der ich immer noch im Aufsichtsrat bin bei der BIOS, hat über 7 Milliarden Assets under Management.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr gehabt?
Wir hatten damals 180 und heute sind wir bei etwas über 200, 220, glaube ich.
Also euch wurde die Gesellschaft, ihr wart 100%iger Eigentümer, du und ein Geschäftspartner, in 2018 habt ihr verkauft an die Swiss Life, ne?
Richtig, den Swiss Life Konzern, in dem Fall Swiss Life Asset Managers.
Wow.
Also die Swiss Life ist eine Versicherungsgesellschaft, sehr bekannt in der Schweiz, Marktführer dort auch.
Haben die nicht auch den ABD gekauft damals?
Richtig, ja.
Ja, okay, genau. Dann erinnere ich mich richtig.
Und sind sehr stark im Bereich Third-Party Asset Management, also verwalten sehr viel Grundbesitz in Europa und sind mit der größte in Europa. Und die waren in dem Bereich noch gar nicht aktiv, haben sich den angeschaut und fanden ihn sehr, sehr gut, eine sehr gute Ergänzung zu dem, was sie schon hatten. Und haben insofern den Laden übernommen.
Ja. Wahnsinn.
Und für uns war es so, wir suchten eigentlich einen strategischen Partner für die Projektentwicklung. Dadurch, dass wir in der Projektentwicklung auch sehr große Transaktionen gemacht haben und immer durchgängig eigenfinanziert waren, war es so, dass manchmal das schon schmerzhaft war, so viel Eigenkapital jeweils bereitstellen zu müssen für neue Projekte. Gerade in Zeiten, wo die Regulierung stärker geworden ist, die Eigenkapitalanforderungen stärker geworden sind, war es für uns so, dass wir einen strategischen Partner gesucht haben. Und was wir gefunden haben, ist jemand, der die gesamte Firma haben wollte und nicht nur Anteile daran. Aber das war auch okay für uns.
Aber um das mal einzuordnen, das hätten die jetzt auch nicht 10-mal in Europa kaufen können. Ihr wart schon in dem Bereich extrem groß und relativ einzigartig.
Ja,
ne?
Bei weitem der größte in Deutschland.
Genau.
Auch nur auf Deutschland fokussiert. Und wir haben in vielen Jahren Marktanteile von 15-20% am Transaktionsmarkt gehabt. Also es gab neben uns kaum jemand. Also manchmal so regionale Mittelständler, bayerischen Städten beispielsweise, aber nicht in der gleichen Weise wie wir. Inzwischen gibt es aber einige, die den das auch erkannt haben und in dem Feld auch aktiv sind.
Und du bist heute immer noch im Aufsichtsrat der Firma, was ja dafür spricht, dass ihr sehr gut verkauft habt, das scheinbar für alle so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben, also auch für ein sehr freundschaftliches, nachhaltiges Verhältnis. Mhm. Ist, glaube ich, auch sehr, sehr schlau, sich so einen Spezialisten wie dich da drin zu behalten. Also, glaube ich, für beide Seiten ziemlich werttreibend. Mhm. Und was hast du dann gemacht? Also bist du jetzt heute, hast ja gesagt, von du bist 59, hast ja unglaublich viel Erfahrung gesammelt, da unglaublich viel auch bewegt. Was machst du heute?
Ich bin immer noch Projektentwickler. Ja. Allerdings selber nicht operativ. Das heißt, also ich habe keine eigene Mannschaft, ich habe keine Mitarbeiter, die jetzt für mich Projekte begleiten. Ich habe aber Beteiligungsgesellschaften, eine in Frankfurt und zwei in Berlin, mit denen ich gemeinsam investiere. Das heißt, die machen die Projektentwicklung. Die Gesellschaften wurden gegründet, zwei von denen von ehemaligen Doktoranden von mir.
Ja, perfekt.
Die beide sehr schlau sind und sehr gute Unternehmer sind. Und ich unterstütze sie dabei, ihre Projekte zu entwickeln, Strategien zu entwickeln und freue mich daran, mit sehr jungen, sehr leistungsfähigen Teams zu arbeiten, so um die 25, 30 Mitarbeiter. Und es macht große Freude.
Ich finde es absolut beeindruckend, wie man so strategisch an dieses Thema rangehen kann und vor allem so akademisch. Und das zieht sich ja bei dir wirklich komplett von Anfang bis zum Ende durch, auch jetzt wieder mit den Doktoranden. Mhm. Also eigentlich setzt du ja extrem starke Theoretiker auf ein sehr praktisches Thema. Mhm. Und du willst ja auch, du bist ja selber auch Dozent, du möchtest ja auch unbedingt das Wissen in diesem Bereich erweitern, weil du sagst, wir haben da eine Wissenslücke, wir haben da ein Problem. Wir managen unsere Immobilien definitiv nicht gut genug.
Richtig.
Und überdenken diese auch viel zu selten.
Ja, also wir haben auch unsere Mitarbeiter stets selber ausgebildet als Projektmanager, frisch von der Hochschule, weil wir gar nicht getrennt haben zwischen verschiedenen Berufen. Es gibt so Projektentwickler und Assetmanager, Hausverwalter und bei uns machen die Projektmanager, machen alles gemeinschaftlich. Und wir versuchen von Anfang an, sie so gut auszubilden, dass sie auch eigene Entscheidungen treffen können vor Ort und nicht immer alles nach oben delegieren, was ja in Deutschland sehr beliebt ist. Okay. Ne? Es gibt ja auch eine große Fehlervermeidungskultur bei uns und wir haben gesagt, ihr werdet Fehler machen, das ist total in Ordnung, solltet sie nicht wiederholen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwas nicht genau wisst, dann fragt lieber. Also eine Fragenkultur war bei uns auch etabliert. Das ganze Firmenmotto hieß von Anfang an immer weiterdenken. Und das war der Anspruch, dass man sich mit der Immobilie so intensiv beschäftigt, etwa wenn man sie ankauft, dass man, wenn man gekauft hat, mehr weiß wie die Immobilie als der Verkäufer und alle anderen am Tisch.
Ja.
Und wir haben ja gesagt, das ist so ganz simpel, die Immobilie kann nicht wegrennen, die ist einfach mal immobil. Du kannst da hinfahren, kannst das Umfeld anschauen, du kannst den Wettbewerb analysieren und am Ende weißt du sehr viel und das ist auch keine Rocket Science. Das ist also nichts, was verborgenes Wissen oder das umfasst, sondern es geht einfach nur darum, schlauer ranzugehen und mehr zu erfahren über das Objekt und seine Leistungsfähigkeit. Und leider ist es so, dass Immobilien halt heute immer noch als Kapitalanlage gesehen werden, die man nur passiv kauft und man dann ein bisschen spekuliert und es wird dann automatisch Mehrwert und die Mieten steigen automatisch, weil sie indexiert sind. Aber in der Praxis ist es einfach nicht so. Im langfristigen Vergleich werden die Immobilien nicht automatisch Mehrwert, sondern nur, wenn man sich wirklich, wirklich gut drum kümmert.
Ja. Das ist ein aktives, also für mich ist es ein aktives Investment. Ne? Ja, genau. Wir können beide die Telekom-Aktie besitzen, die können wir beide nicht beeinflussen. Da müssen wir uns auf die Telekom verlassen. Es läuft also für uns beide gleich gut.
Ja.
Wenn wir beide dieselbe Immobilie besitzen und der eine sich mehr kümmert als der andere und eine schlauere Entscheidung trifft, läuft es eben nicht für beide gleich gut.
Ganz
genau. Das ist definitiv, das sollte auch jeder wissen, eine Immobilie ist ein aktives Investment.
Richtig. Und das ist ja auch der Spaß daran, dass man gestalten kann. Und was ich sehr befriedigend finde, ist, dass man auch Immobilien ganz langfristig orientieren kann. Das heißt, wenn ich heute was neu baue oder umbaue, habe ich nicht die erste Vermietung im Kopf oder die ersten 5 Jahre. Sondern eigentlich versuche ich allen Leuten zu erklären, vor allem meinen Studenten, macht Konzepte, die für 100 Jahre halten.
Ja.
Ja, und wenn du so rangehst und sagst, es muss für 100 Jahre Nutzen stiften ein solches Objekt, dann denke ich darüber anders nach und baue nicht Mikro-Apartments oder Studentenwohnheime so, wie man sie heute baut. Sondern man macht Sachen drittverwendungsfähig, man sollte Nutzungen ändern können. Die Funktionalität ist ganz wesentlich, dass man die erhält und Gründerzeit hat uns das vorgemacht. Fast alle Immobilien aus der Gründerzeit sind solche, in denen wir heute gerne leben und arbeiten, weil sie einfach sehr schlau konzipiert worden sind, als Stahl-Skelettbauten mit hohen Deckenhöhen, ordentlichen Raumtiefen, ja, sehr guter Belichtung.
Und zentralen Punkten für Stränge, für, also das sind ja auch alles Themen. Wie wird Wasser weggeführt von einem Objekt? Wie wird Wasser reingeführt in ein Objekt? Wie wird entsorgt aus dem Objekt? Wenn du das Thema einmal durchgespielt hast, dann weißt du, dass es eben sinnvoll ist, die Küchen übereinander anzuordnen und nicht quer im Gebäude zu verteilen, weil die Susi das so schön findet. Genau, du kannst Objekte, genauso wie du Firmen baust, du versuchst ja möglichst effizient zu bauen, genauso kannst du auch Immobilien bauen. Aber darüber muss man halt nachdenken. Ja. Und das ist...
Und dann gibt es noch einen großen Irrweg, der gerade beschritten wird, dass die Immobilien immer technologisch aufgerüsteter werden.
Wahnsinn.
Ja. Und immer teurer werden. Und dass am Ende der Hausmeister eigentlich ein Diplom-Ingenieur sein muss, um die Anlagen bedienen zu können. Das ist meines Erachtens ein Irrweg. Wir müssen Objekte einfach robuster bauen, weniger Haustechnik und weniger verspielte Technologien unterbringen, die eine Halbwertszeit haben von nur wenigen Jahren.
Je einfacher das Objekt ist, wenn mir auch jemand immer erzählt, was er für tolle Haustechnik verbaut hat, da bekomme ich immer Angst. Also meine Nachbarn, die müssen einen Serveradministrator anrufen, wenn bei ihnen irgendetwas nicht funktioniert. Mir ist persönlich immer wichtig, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie der Lichtschalter, irgendwas, ich möchte Elektriker anrufen können. Genau. Und am besten kann es ein begabter Handwerker auch noch machen, nicht mal der Elektriker. Ja. Aber du hast absolut recht, das ist heutzutage, sind wir da echt relativ weit in Gebäudeautomatisierung und jeder will ja noch die letzte Sonos-Box über dasselbe System steuern wie die Heizung.
Ja.
Und es geht ja auch um Verträglichkeiten, Netzwerke und Co. Ne? Das ist ja auch alles nicht so einfach.
Ja, also ich trenne auch immer sehr zwischen Hardware und Software eines Gebäudes und die Software ist eine, die ich am liebsten nur im iPhone habe.
Genau.
Punkt. Und die Hardware muss möglichst dumm sein. Ich sage den Teams immer, wenn sie in ein neues Projekt reingehen, bau mir bitte das dümmste Gebäude der Welt.
Genau.
Am besten ohne Heizung, ohne Lüftung, ohne Klimatisierung, natürliches Licht am Arbeitsplatz. Ja. Du kannst das Fenster aufmachen, um zu lüften und zu atmen. Solche Aspekte werden heute... Weil wir sind sehr technologiegetrieben in der Planung und der Umsetzung. Wir haben diese ganzen Energieeinsparungsverordnung, KfW-Themen. Und das führt leider in die falsche Richtung für meine Begriffe.
Das ist übrigens ein echter Lifehack. Unbedingt mitschreiben und notieren. Bau mir das dümmste Gebäude der Welt. Es wirklich sollte ein Leitspruch sein. Also nicht, man kann sich beim Eigentum immer auch auskaspern. Man kann sagen, ich will das tollste Haus der Welt mit den rundesten Bögen und den tollsten Säulen.
Ja.
Auch da gilt, etwas muss wiederverwendbar sein und verkaufbar sein. Also je individueller etwas ist, desto kleiner ist der Markt, wo du zum Schluss absteuerst.
Ja.
Und auch das muss man alles beachten, weil die meisten Menschen haben keine Fantasie, wie aus etwas Hässlichem etwas Schönes wird. Also die Transformationsprozess ist absolut unbekannt. Und deswegen auch da, so habe ich es auch immer gehandhabt bei meinen Häusern, ich wollte nichts besonders Individuelles, was nur ich schön finde, sondern zum Schluss sollte es den Geschmack der Leute treffen. Ja. Ich mag zum Beispiel total abgeschliffene Dielen und bekomme ganz oft zu hören von meinen Mitarbeitern, Markus, die Leute wollen ein Laminat in der Wohnung. Und ich sage, nein, aber ich will die abgeschliffen, weil die halten noch 80 Jahre und ich finde es viel schöner. Sagen,
bitte nicht ersetzen durch Laminat.
Genau, auf keinen Fall. Aber nein, es ist wirklich so, der Großteil der Leute mag ein schönes, buchefarbenes Laminat. Warum auch immer, das ist manchmal so.
Aber man muss auch, ich bin liebend gerne Contrarian, ich schwimme gerne gegen den Strom, man muss da auch durchsetzen können.
Auf jeden Fall.
Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir so viel Bestand haben, dass wir diesen Bestand auch wirklich nachnutzen müssen. Und ein gutes Beispiel bei mir ist immer, wenn du einen Garten hast und einen Baum fällen willst, dann musst du einen Antrag stellen und du kriegst ihn in der Regel nicht genehmigt, musst abgelehnt. Wenn du ein Hochhaus hast in einer deutschen Stadt und dann in dem Hochhaus 50.000 Tonnen Stahl drin sind, du kannst es abreißen und alles auf den Müll schmeißen.
Ja.
Sowieso ist die Hälfte des Müllaufkommens in Deutschland ist Bauschutt.
Ja.
Und ich glaube, wir steuern auf eine Zeit zu, wo wir einfach uns das gar nicht mehr leisten können, Sachen abzureißen, weil da so viel CO2 gebunden ist im Bestand, dass wir, wenn wir schon neu bauen, das sehr schlau machen müssen, aber wenn wir Bestand haben, den Bestand ordentlich sanieren müssen und zwar mit ganz robusten Vorgehen und nicht damit, dass wir alles so sanieren, wie es ein Neubau erfordern würde.
Das sind echte Themen, wo du auch Ingenieure ranlassen musst. Mhm. Ne? Also einen Bestandsbau abzureißen, um ein KfW 55 Haus hinzubauen oder irgendwas anderes, der Abriss, was du damit in die Tonne schmeißt, was da an Energie reingeflossen ist, du kannst es so viel schlauer machen, aber dafür muss man eben lange drüber nachdenken, das ist so.
Genau.
Sage mal, bei so einer Denkmaschine auch wie dir, was machst du im Alltag? Also was hast du für dich auch während dieser unglaublichen Beanspruchung als Unternehmer? Hast du irgendwas, wo du im Alltag selber zur Ruhe kommst, wo du sagst, das habe ich mir, einen Sport oder irgendetwas,
Also zunächst mal habe ich 4 Kinder, die ich liebe und mit denen ich viel Zeit verbracht habe und verbringe.
Schön.
Dann natürlich Sport. Ich habe irgendwann das Laufen für mich entdeckt, auch zu einer Zeit, wo es sehr hektisch und anstrengend war, aber da hat es mir immer viel gebracht, morgens früh aufzustehen, durch den Wald zu laufen.
Ja, Kopf frei machen.
Und
ne?
den Kopf frei machen. Ja. Das mache ich bis heute, wenn die Verletzungen das erlauben, mit großer Freude. Und ansonsten gibt es Themen, die mich beschäftigen. Reisen zum Beispiel. Ich bin ein großer Fan von Afrika geworden über die Zeit. Interessiere mich sehr für die Probleme von Afrika, helfe da auch mit, was Bildung und Ausbildung angeht, über die Hochschule und eine Stiftung, die wir gegründet haben, die afrikanische Doktoranden nach Deutschland bringt, sie hier ausbildet und dann in der Regel zu Hause wieder an die Unis zurücksendet.
Das ist wirklich gut.
Das hat einen riesen Effekt. Wir müssen das Thema, die Probleme in Afrika lösen.
Auf jeden Fall.
Und wir müssen ihnen zeigen, wie das geht, indem wir sichere Systeme aufbauen, rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn sich vorstellt, Doktoranden von uns, die bei uns, die wir betreut haben, sind jetzt teilweise Minister in Ländern oder Hochschulpräsidenten und bilden Zehntausende von Hochschülern aus.
Ja,
aber das hat große Effekte. Und ein anderes Thema, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Biodiversität. Wo auch der Hebel in Afrika viel größer ist als den wir hier haben.
Biodiversität meint in dem Fall?
Ja, dass man dafür sorgt, dass Flora und Fauna, vor allem die Tierwelt in Afrika, überleben kann. Weil man muss sich vorstellen, und viele haben immer diese Reservate und Safaris auf dem Schirm, aber Fakt ist, dass die wachsende Bevölkerung so viel Land für sich beansprucht, auch um Farmland zu machen und sich ernähren zu können, dass die Tierwelt immer weiter zurückgedrängt wird. Und da braucht es sehr viel Geld und sehr viel Energie, um diese Biodiversität zu erhalten, die da ist, oder weiter auszubauen oder zurückzubringen. Gerade in Gegenden, wo Kriege geherrscht haben, wo ganze Landstriche verwüstet sind, die wieder herzurichten. Da gibt es Organisationen, die sich darum kümmern und bewundernswerte Leistungen erbringen.
Immer wieder was Neues hier in diesem Podcast.
Ja.
Also, und hast du für dich selber so Regeln, also was jetzt über 30 Jahre aktiv quasi auch als Unternehmer, hast vor knapp 30 Jahren begonnen, hast du so Regeln oder Lifehacks für dich entwickelt, wo du sagst, danach handle ich und das hat eigentlich immer für mich relativ viel Struktur gebracht oder auch einen Vorteil gebracht, den du gerne weitergeben kannst auch an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
Ja, eine ganze Menge, also tonnenweise eigentlich so Regeln. Also was ich für mich sehr früh festgestellt habe, auch in der Selbstständigkeit ist, du kannst nicht alles alleine machen. Auch wenn du weißt, dass du bestimmte Sachen und Prozesse besser beherrschst wie jeder andere im Raum, musst du, wenn du deinen Job gut machen willst, Vertrauen haben und die Mitarbeiter befähigen, Sachen zu tun. Und das war bei mir ein richtig großer Lernprozess, aber irgendwann habe ich das hingekriegt und es geschafft an der Stelle, halt Menschen zu befähigen, Arbeiten gut zu machen und dann auch am Ende besser zu machen. Dann ist man ja immer überrascht als man selbst und das ist ja ein ganz wichtiges Element.
Und auch deine Themen werden ja mehr, das heißt, das erlaubt dir, das gibt dir die Freiheit, dich um die neuen Themen, die kommen, zu kümmern.
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
Ja, und dann das andere ist, man sehnt sich immer nach Stabilität, sowohl als Mitarbeiter in der Firma als auch als Chef. Du willst irgendwann mal durchschnaufen können und Stabilität haben. Die stellt sich aber nicht ein, wenn du dich dauernd neu erfindest.
Ne? Du musst auf Stabilität hinarbeiten.
Genau, und wir haben, um unser Wachstum beherrschbar zu machen, zum Beispiel in der Firma, sehr früh digitalisiert. Also früher als alle anderen haben wir gesagt, jede Rechnung bei uns wurde ungefähr 15 Mal angefasst. An 5 verschiedenen Orten abgeheftet und keiner wusste, wo es ist und wo ist jetzt die Unterschrift drauf, die Freigabe und so. Und haben gesagt, das kann nicht sein, wir dürfen die Rechnung nur einmal sehen, die muss dann digitalisiert sein, im System landen und alle müssen darauf zugreifen können. Mhm. Und das haben wir gemacht in 2011 oder 12, also vor langer Zeit schon, um einfach uns selber die Möglichkeit zu geben, produktiver zu werden. Und das ist so ein Dauerprozess, da muss man dranbleiben.
Das mündet heute denn schlussendlich auch in Themen wie AI, dass du sagst, ne, wir müssen nicht alle den krassesten, wir müssen nicht alle ChatGPT den ganzen Tag benutzen, aber es gibt Prozesse, die kann man einfach darüber verkürzen, standardisieren, verbessern. Und das wird jeden Tag ein bisschen mehr Einzug halten. Deswegen müssen wir nicht alle einen Studiengang dazu besuchen. Aber das gehört einfach dazu. Es gibt langweilige Prozesse, für die sind Menschen viel zu schade. wir brauchen ja auch die Ressource, die wir haben, die gut ausgebildet und müssen die eigentlich auf andere Themen raufschmeißen. Aber für so, wir haben am Tag 2000 Calls und setzen da jetzt 30 Leute ins Callcenter, das ist eigentlich Irrsinn. Das muss man eigentlich besser machen können, weil ja von den 2000 Calls sehr wahrscheinlich eine ganze Menge Doppelungen sind und die Fragen schon mal beantwortet wurden.
Ja, genau. Wissensmanagement ist auch so ein
Riesengebiet. Genau, Wissensmanagement, Wissenstransfer, ja.
Ja, und ein anderer vielleicht Lifehack, und dann höre ich auf mit meinen guten Empfehlungen, ist, die Franzosen sagen, il faut sortir son cadre de référence. Man muss bereit sein, aus seinem Referenzrahmen auszusteigen. Mhm. Das will ich damit sagen. Menschen neigen immer dazu, Sachen irgendwann zu wissen und nicht mehr zu hinterfragen und unterliegen dann so einem Autoritätsirrtum. So nach dem Motto, weil ich ja so schlau bin und so groß bin, muss ich nicht mehr gucken. Und meine Empfehlung ist immer wieder zu fragen, neugierig zu sein und Sachen neu zu denken und weiterzudenken und nicht darauf sich auszuruhen, dass man irgendwas mal beherrscht. Ja, also man muss immer wieder raustreten und sich in das Gegenüber versetzen, in die Lage der anderen, mit dem man verhandelt, beispielsweise der Mitarbeiter, der Kunde, und sagen, wie denkt der eigentlich darüber? Ja, und nicht sich selber da zu wichtig nehmen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Das sind auch sehr, sehr schöne letzte Worte, zumindest für diesen Podcast letzte Worte.
Ja.
Stefan, unglaublich. Also vielen, vielen Dank für das Teilen der Insights. Ich finde das total irre, wie man so wissenschaftlich an Themen rangehen kann, in welcher Ruhe du hier davon erzählst, was ihr da aufgebaut habt. Also du trägst es ja auch unglaublich ruhig vor. Und ich würde auch sagen, wenn man deine Mitarbeiter heute fragen würde, würden die bestimmt sagen, immer ein sehr, sehr ruhiger, gelassener Chef, der versucht für uns alle auch die Stabilität herzustellen. Aber ihr habt ja wirklich da auf dem Reißbrett ein Unternehmen entworfen, was zum Schluss mehrere Milliarden Euro Assets an der Management hatte. Das ist ja wirklich auch eine Dimension, da kommen ja die meisten Menschen gar nicht hin.
Ja.
Und ihr habt es einfach sauber gemanagt. Ruhig, durchdacht, sauber runtergemanagt. Ihr hättet es auch noch 10 Jahre weitermachen können. Irgendwie macht er das ja auch noch ein bisschen weiter.
Ja.
Vielen, vielen Dank für diese Insights. Ich fand es auch überhaupt nicht theoretisch, also hast du es super runtergebrochen.
Okay. Ist gut.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich werde es auf jeden Fall mir weiter anschauen. Ich werde deine Buchempfehlungen mir auch anschauen. Die werden wir auch in den Shownotes teilen.
Ja, genau. Ja, wäre fein. Das
und auch dein Buch werden wir in den Shownotes teilen, was du verfasst hast, dieses 700-Seiten-Werk, wo du mitgearbeitet hast.
Das ist leider vergriffen in der Auflage.
Okay.
Wir arbeiten gerade an einer Neuauflage eines anderen Buchs. Das werde ich vielleicht empfehlen. Das kommt hoffentlich in einem halben Jahr raus.
Sehr, sehr gerne.
Ja,
Tausend Dank, dass du hier warst.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja, danke. Mir auch.
Schöner Podcast.
Wenn euch der Podcast genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr, abonnieren, liken, kommentieren. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich sage, bis bald.